Willkommen bei Gaia, der Natur-Podcast. Deine Begleiter für modernes Naturwissen, alte Bräuche und die Geheimnisse der Pflanzen. Ich bin Jenny, ausgebildete Naturpädagogin, leidenschaftliche Gärtnerin und zertifizierte Yogalehrerin. In diesem Podcast erfährst du, wie man sich wieder mehr mit der Natur in Verbindung setzen kann. Wir sprechen über essbare Wildpflanzen, über Heilkräuter und ihre Geschichten, über Permakultur und den achtsamen Anbau von Lebensmitteln. Ich möchte meine Leidenschaft für alte Bräuche und Jahreskreisfeste mit dir teilen. Und weil Gesundheit nicht nur im Körper wichtig ist, sondern auch im Geist, geht es ja auch manchmal um Resilienz, Achtsamkeit und das, was uns auf einer tieferen Ebene nährt. Manchmal begleite ich dich alleine, manchmal sind inspirierende Gäste dabei. Menschen, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft für die Natur mit uns teilen. Gemeinsam entdecken wir Wege, wie wir die Wildnis nicht nur draußen, sondern auch in uns selbst wiederfinden können. Schön, dass du hier bist. Und nun lass uns direkt loslegen. Viel Spaß beim Lauschen. Es gibt Pflanzen, die sind wie ein Blick auf den Kalender. Man sieht sie und man weiß einfach ganz genau, welche Zeit gerade im Jahr ist. Solche Pflanzen nennt man Zeigerpflanzen. Und das Schneeglöckchen, worum es heute geht, ist eine solche Zeigerpflanze. Obwohl das Schneeglöckchen einer der bekanntesten Frühjahrsblüher ist und wohl jedes Kind das Schneeglöckchen kennt und identifizieren kann, ich meine, der Name hilft natürlich auch. Es sieht aus, wie es heißt. Das ist ein Vorteil, um sich Pflanzen merken zu können. Aber obwohl es so bekannt ist und eigentlich jeder es kennt, findet man es in den meisten Kräuterbüchern eher nicht. Man könnte meinen, es liegt daran, weil das Schneeglöckchen vielleicht nicht so viel zu bieten hat wie die anderen Kräuter. Aber weit gefehlt. Denn das Schneeglöckchen ist wirklich voller Überraschungen. Und die schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Die erste offensichtliche Superleistung ist, es erscheint quasi gefühlt über Nacht und dann fällt es kaum auf, bis es dann überall plötzlich nur so wimmelt von Schneeglöckchen. Und dann blüht es in einer der härtesten Zeiten des Jahres. Und das buchstäblich, denn wenn das Schneeglöckchen austreibt, sind die meisten Böden noch gefroren oder zumindest noch so ab und zu, denn der Winter hat sich noch nicht so ganz entschieden, ob er geht oder bleibt oder doch wiederkommt. Und damit das Schneeglöckchen austreibt, müssen die Bodentemperaturen zwar einige Tage lang über 5 Grad sein, doch wir wissen alle, dass der Winter mal so ist und dann kann es auch schnell mal wieder frieren. Und das Schneeglöckchen schafft es aber trotzdem, sich in den Konditionen am Leben zu erhalten. Die Pflanze ist einfach schon von Anfang an komplett auf Winter eingestellt. Wenn wir uns jetzt einmal die Form von den Blättern anschauen, sehen wir, dass zuerst zwei schmale, grau-grüne Blätter aus der Zwiebel austreiben. Und also sobald die Temperaturen über 5 Grad sind, ne, dann treiben zwei grüne, längliche Blätter aus. Und am Ende dieser Blätter sind die Spitzen etwas verstärkt. Das hilft dann, den Blättern durch den gefrorenen Boden oder das Eis durchzustechen und quasi dann ans Sonnenlicht zu kommen, damit die Photosynthese starten kann etc. Und dieses Durchstechen hat auch mancherorts dem Schneeglöckchen seinen Spitznamen Durchstecher verpasst. Ich kenne das zwar aus NRW jetzt hier nicht, aber es macht durchaus Sinn. Der botanische Name lautet übrigens Galanthus nivalis, was auch eine super schöne Bedeutung hat. Gala ist griechisch, kommt von Milch. Und Anthos heißt Blüte. Nivalis heißt aus dem Schnee. Also kann man das so locker übersetzen mit Milchblüte aus dem Schnee. Ist auch ganz hübsch, ne? Aber zurück zu den Überlebensstrategien des Schneeglöckchens. Und davon gibt es gleich tatsächlich sogar mehrere. Fangen wir doch erstmal bei den Wurzeln bzw. bei der Zwiebel an. Denn das Schneeglöckchen gehört zu der Familie der Amaryllis-Gewächse und das sind sogenannte Geophyten, also Pflanzen, die mit Hilfe von unterirdischen Speicherorganen, wie zum Beispiel Knollen, Rhizome oder wie in unserem Fall beim Schneeglöckchen, einer Zwiebel, Energie speichern können und so über ungünstigere Jahreszeiten, wie zum Beispiel den Winter, ihre Energie speichern können und so dann im Frühjahr auch noch vor dem Laubaustrieb der Bäume austreiben können. Das ist natürlich ein Vorteil, weil wer als erstes austreibt, kann auch als erstes blühen. Und Was wiederum dann die Insekten freut, weil es ist, ja, es ist auch nicht so viel Nahrung da im Vorfrühling und somit ist es eine Win-Win-Situation. Das Schneeglöckchen sichert sich eine sichere Bestäubung und dadurch auch eine Vermehrung. Die Insekten bekommen erste Nahrung und ja, und ein weiterer Vorteil ist übrigens auch, dass, wenn das Blätterdach noch nicht komplett geschlossen ist, das Schneeglöckchen, was sich auch ganz wohl fühlt unter Bäumen und Büschen, ja, das Blätterdach aber noch nicht komplett vollständig zu ist und somit das Sonnenlicht auch noch zum Schneeglöckchen durchscheint. Also das Schneeglöckchen nutzt das Frühjahrslicht ganz gut, macht seine Photosynthese und alle wichtigen Schritte, die es so machen muss, bevor das Laubblattdach dann komplett zu ist. das war ein kleiner Zungenbrecher. Okay, aber was machen wir jetzt, wenn das, oder beziehungsweise was macht das Schneeglöckchen jetzt, wenn es mehrere Tage, nachdem es schon mal 5 Grad war, dann doch wieder friert? Und der Winter sagt, ha, reingelegt, ich bin wieder zurück. Was passiert dann? Ganz klar, also ein wankelmütiger Winter ist kein Problem für das Schneeglöckchen. Sobald nämlich es wieder kälter wird, verwandelt das Schneeglöckchen seinen Zucker in Glycerin um. Das ist ein sogenanntes eingebautes biochemisches Frostschutzsystem. Denn das umgewandelte Glycerin sorgt dann später dafür, dass der Gefrierpunkt runtergesetzt wird. Also, dass das Wasser in den Zellen nicht so schnell gefriert oder dass es erst gefriert, wenn es noch kälter ist. Also der Gefrierpunkt wird dann halt weiter runtergesetzt. Ja, und der Grund dafür ist eigentlich ziemlich einfach. Also diese extra neu gebildeten Substanzen, wie Glycerin, lösen sich in dem Zellwasser auf und binden die Wasserteilchen. Und also reines Wasser gefriert ja bei 0 Grad. Und dabei ordnen sich die Wassermoleküle zu festen Wasserkristallen oder zu Eiskristallen. Und wenn man jetzt aber eine Pflanzenzelle nimmt, kann das natürlich problematisch sein, weil die wachsenden Eiskristalle können dann die Zellmembran beschädigen. Also man kennt das vielleicht so ein bisschen wie, wenn man Obst in den Kühlschrank legt über Nacht und wenn man das dann morgens wieder auftaut, also in der Gefriertruhe, nicht Kühlschrank, sondern Gefriertruhe, und wenn man das dann wieder auftaut, dann ist das Obst nicht mehr so knackig frisch, sondern ist eigentlich nur noch so matschiger Schleim. Also die ganzen Zellen sind dann quasi geplatzt und ja, die Zelle ist zerstört und die Pflanze ist dann tot. Und damit, dass das unserem Schneeglöckchen nicht passiert, löst es eben Glycerin- und Zuckeralkoholmoleküle im Wasser. Und diese binden sich dann quasi an das Wasser. Dadurch wird es nämlich dann für die Wassermoleküle deutlich schwerer, sich wieder zu stabilen Eisstrukturen zusammenzufügen. Also, die gelösten Stoffe stören quasi gewissermaßen die Bildung von den Eiskristallen. Und dadurch sinkt der Gefrierpunkt des Wassers. Es gefriert also nicht mehr bei 0 Grad, sondern bei deutlich kälteren Temperaturen. Ja, und so gelingt es dem Schneeglöckchen, selbst bei Minustemperaturen, dass das Wasser in seinen Zellen beweglich bleibt und keine Schäden durch Eisbildung passieren. Aber jetzt wissen wir ja auch, dass es noch viel kälter werden kann als ein paar Grad minus. Und damit das Schneeglöckchen auch bei Temperaturen von bis minus 20 Grad überleben kann, hat es zusätzlich noch einen weiteren Trick auf Lager. Und das ist nämlich ein spezielles Frostschutzprotein. Das kommt zum Einsatz, wenn es so kalt ist, dass selbst das Umstellen des Stoffwechsels nichts mehr hilft. Dieses Protein verhindert, dass sich Eiskristalle innerhalb der Zelle der Pflanze bilden und somit die Zellwände zerstören. Also wir wissen ja, was passiert, wenn wir eine Glasflasche in den Gefrierer reinstellen wollen, weil der Kühlschrank so lange dauert, bis es das Getränk kalt macht. Und dann vergessen wir es natürlich im Gefrierer. Und was passiert? Die Flüssigkeit gefriert, dehnt sich aus und das Glas zerspringt. Das passiert auch in den Zellen, wenn sich Eiskristalle bilden. Beziehungsweise das Protein verhindert nicht richtig, dass sich Eiskristalle bilden, sondern an den Spitzen der Eiskristalle wird das Protein sich, dran klammern und verhindert so, dass die Eiskristalle noch größer werden. Und so kann das Schneeglöckchen dann bis zu minus 20 Grad auch überleben. Ja, und dann gibt es noch eine eventuelle dritte Strategie, die aber gerade auch schon wieder angezweifelt wird. Lange dachte man, dass das Schneeglöckchen sich der sogenannten Thermogenese bedient, um die Umgebungsluft zu erwärmen und somit den Schnee um sich herum zu schmelzen. Die Theorie ist, oder war, dass die gespeicherten Kohlenstoffhydrate innerhalb der Zwiebel nicht länger primär für den Wachstum eingesetzt werden, sondern die Energie direkt in Wärme freigesetzt wird. Aber ob das Schneeglöckchen wirklich aktiv selber Wärme produziert oder vielleicht die Blätter doch einfach nur das Sonnenlicht in einem Maße absorbieren, dass der Schnee um die Pflanze herum schmilzt, das ist noch nicht so ganz wissenschaftlich belegt worden. Fakt ist, das Schneeglöckchen ist ein wahrer Überlebenskünstler. Und diese Strategien helfen nicht nur dem Schneeglöckchen, sondern auch allen möglichen nektarsammelnden Insekten, die jetzt gerade aufwachen, die beim Schneeglöckchen eine erste gute Mahlzeit finden. Das Schneeglöckchen ist eben ein Frühaufsteher mit Verantwortung. Denn die Blüten des Schneeglöckchens öffnen sich erst dann, wenn ein günstiger Zeitpunkt gekommen ist. In der Natur gibt es ja nur glückliche Zufälle. Und so will es der Zufall, dass Bienen und Co. ungefähr bei 6 bis 10 Grad wieder aktiv werden. Und nach einem langen Winterschlaf auf der Suche nach Pollen und Nektar sind. Das Schneeglöckchen hat jetzt zwar nicht das Mega-Ranking in Pollen und Nektar, ich glaube 2 von 4 Punkten, aber nach einer langen Fastenzeit sollte man ja eh nicht so sich den Bauch vollschlagen. Außerdem stehen Schneeglöckchen ja meistens eh in großen Horsten zusammen und so machen sie den niedrigen Score etwas wett. Also eher Masse statt Klasse. Und wer jetzt Sorge hat, dass die Insekten eventuell das Schneeglöckchen nicht unter der Schneedecke finden können, den kann ich beruhigen. Für uns sehen die Blüten des Schneeglöckchens zwar komplett weiß aus und ja, vielleicht fällt es auch dem einen oder anderen schwer, sie in dem Schnee zu entdecken, aber die Blüten werden von Insekten ganz anders wahrgenommen und sie leuchten quasi aus der Landschaft heraus. Denn die weiße Farbe entsteht nicht durch ein klassisches Pigment, sondern es ist eine sogenannte Strukturfarbe. Und diese Strukturfarbe hat zur Folge, dass eine Lichtbrechung in diesen luftgefüllten Hohlräumen innerhalb der Zelle dieses Blütenblattes entsteht. Und dadurch, dass Licht so reflektiert wird, dass die Blüte strahlend weiß erscheint. Außerdem hat es noch einen UV-reflektierenden Bereich und ist so besonders sichtbar für Insekten. Also selbst im Schnee heben sich die Blüten des Schneeglöckchens extrem ab. Wer das Schneeglöckchen jetzt einmal genauer unter die Lupe nimmt, wird feststellen, dass es 3 äußere und 3 innere Blütenhüllblätter gibt. Die meisten kennen ja nur die 3 äußeren weißen Blütenblätter, die sich zu einem Glöckchen neigen und nach dem die Pflanze auch benannt ist. Doch wer einmal ganz genau hinschaut, wird feststellen, dass sich in den inneren Blüten ein kleines grünes Herz finden lässt. Dieser Bereich sind Duftfelder und leiten Insekten zum Nektar und sogenannte Galanthophile zu ihrer Brieftasche. Galanthophil ist jetzt keine besondere Abart sexueller Natur, sondern es beschreibt Menschen, die besonders verliebt oder besonders affin Schneeglöckchen gegenüber sind. Und das lassen sich auch einige was kosten. Denn unter anderem an diesem Muster, an diesem grünen Muster, lassen sich verschiedene Arten des Schneeglöckchens unterscheiden. Und das lässt sich der ein oder andere ziemlich viel kosten tatsächlich. Was sich nämlich unter dem Röckchen des Schneeglöckchens finden lässt, kann den ein oder anderen Käufer bis zu 1000 Euro kosten. So teuer werden nämlich die Top-Sorten des Schneeglöckchens gehandelt. Und sollte es doch einmal zu einem unerwarteten Fall kommen, dass eine Pflanze nicht bestäubt wird, ist das Motto ganz klar Hilfe zur Selbsthilfe. Das Schneeglöckchen kann sich nämlich im Notfall auch selbst bestäuben. Das wird nur nicht so oft gemacht, weil natürlich die genetische Vielfalt darunter leidet und genau, fremdes Erbgut immer besser ist als das eigene. Nichtsdestotrotz bilden sich aus den Blüten dann schließlich auch Samenkapseln. Die immer schwerer werdenden Köpfchen des Schneeglöckchens neigen sich zusehends weiter zum Boden hinab. Und dort warten nämlich auch schon die nächsten Kooperationspartner mit einem ausgeklügelten Netzwerk, von dem das Schneeglöckchen auch profitiert. Normalerweise bilden Schneeglöckchen Tochterzwiebeln und stärken so ihren eigenen Horst. Oder das Schneeglöckchenfeld wird halt größer und größer. Doch vereinzelt sieht man schon auch einmal ein einzelnes Schneeglöckchen stehen. Abseits der Kolonie. Hier kommen die Ameisen ins Spiel. Die eigentlichen Samen vom Schneeglöckchen sind geschützt in einer fettreichen Hülle. Also einem sogenannten Elaiosom, das heißt Ölkörper auf Griechisch. Und die Ameisen lieben es. Manche noch so disziplinierte Arbeiterin kann es nicht abwarten, bis sie die Beute in den Ameisenbau verschleppt hat und isst diese nahrhafte Hülle schon auf dem Weg dorthin. Sie lässt den Kern liegen und dort werden dann eventuell neue Schneeglöckchen blühen. Und für den Fall, dass die Ölkapsel es in den Bau schafft, werden die Kerne gesammelt und dann auf die Ameisenmülldeponie getragen. Und dann vermehren sie sich da halt. Und was für die Ameisenkönigin gut genug ist, ist auch für die Beauty Queens gut, weil die Kosmetikindustrie findet immer mehr Gefallen auch an diesen Fettkapseln oder diesen Ölkörpern. Für die Anti-Aging-Industrie oder Anti-Aging-Produkte. Man merkt also schon, das Schneeglöckchen ist ein sehr wohlgesonnenes Pflänzchen. Auch dem Menschen gegenüber hat das eigentlich giftige Kraut schon einige seiner helfenden Seiten gezeigt. Denn wie Paracelsus schon sagte, die Menge macht das Gift. Nicht nur in der Kosmetikindustrie ist das Schneeglöckchen mit seinen Wirkstoffen gern gesehen. In den 50er Jahren wurde erstmals ein Alkaloid namens Galantamin isoliert. Dieser Wirkstoff wirkt als Enzymhemmer eines bestimmten Neurotransmitters, was kurzum gesagt die Gedächtnisleistung stabilisiert. Seit 2000 ist das Galantamin auch in vielen Ländern in Europa zur symptomatischen Behandlung von Alzheimer-Demenz zugelassen. Aber das bedeutet bitte nicht, dass man sich das schnell im Hintergarten selber zusammenmischen sollte. Das Schneeglöckchen bleibt sehr giftig und sollte in keinem Fall zur Selbstanwendung genommen werden. Außer man ist eine erfahrene osteuropäische Hinterlandhexe, denn dort wurde es tatsächlich traditionell auch als Heilpflanze genutzt. Im Gegensatz zu Mitteleuropa. Was vielleicht auch erklärt, warum das Schneeglöckchen so wenig in Kräuterbüchern auftaucht. Eine ebenfalls sehr alte und mächtige Hexe aus Griechenland hat wohl auch Erfahrung mit dem Schneeglöckchen. So erzählt nämlich die Sage von Odysseus, dass er auf der Insel der Zauberin Kirke landet und nachdem sie die Mannschaft von Odysseus mit einem Zaubertrank in Schweine verwandelt hat, als hätten sie es nicht verdient, konnte Odysseus mit ein klein wenig Hilfe von Hermes seine Kameraden zurückverwandeln mit einem Gegentrunk namens Molly. Naja, jedenfalls ist Molly ein zauberhaftes Getränk, was nie wirklich identifiziert werden konnte. Ich meine, no shit, in einem Fantasie-Epos aus dem Jahre 700 vor Christi könnte es auch einfach nur sich um ein Fantasiegetränk handeln oder eine Fantasiepflanze. Aber was tatsächlich interessant ist, ist, dass dieses mystische Kraut mit einer weißen Blüte, also weiß wie Milch, und einem schwarzen Wurzelstock beschrieben ist. Wenn man jetzt das Schneeglöckchen ausgräbt, würde es wahrscheinlich tatsächlich eine Wurzel haben, die etwas verschmutzt, dunkel, schwarz eventuell aussieht. Mythologen gehen davon aus, dass der Zaubertrank der Kräuterhexe eine Mischung aus verschiedenen bösartigen Kräutern war, darunter zum Beispiel Stechapfel oder Bilsenkraut. Beides sind starke Giftpflanzen, die heftige Halluzinationen aufrufen können und unter anderem eventuell auch die Halluzination, ein Schwein zu sein. Und tatsächlich hat unser bekannter Wirkstoff Galantamin die Eigenschaft, diese Wirkung abzuschwächen, also die Giftstoffe im Stechapfel oder im Bilsenkraut. Ob aber nun mit Molly das Schneeglöckchen gemeint ist oder nicht, bleibt wohl ein Geheimnis. Allerdings wäre es pharmakologisch tatsächlich erstaunlich plausibel. Eine weitere Legende erklärt vielleicht, warum an und um Kirchen so oft so viele Schneeglöckchen wachsen. Nämlich laut einer christlichen Sage stammt das Schneeglöckchen aus dem Paradies selber. Als Adam und Eva dann irgendwann aus dem Garten verbannt worden sind, soll Eva in der kalten, schneebedeckten Landschaft völlig verzweifelt gewesen sein. Klar, so kennen wir sie, die Frauen, in Notsituationen komplett verloren. Naja, jedenfalls soll Gott Mitleid mit Eva gehabt haben, mit Adam wahrscheinlich nicht, weil der hat wahrscheinlich noch nicht mal mitbekommen, dass sie nicht mehr im Paradies sind, aber genau, jedenfalls Mitleid. Und deshalb sandte er einen Engel, der die fallenden Schneeflocken in kleine weiße Blüten umwandelte. Die Blüten waren dann offensichtlich das Schneeglöckchen und das sollte ein Zeichen dafür sein, dass der Winter nicht ewig dauert und dass die Hoffnung auf das neue Leben und die wiederkehrende Sonne und die damit verbundene Fülle auch schon bald wieder da sind. Ja, und seitdem gilt das Schneeglöckchen als Symbol der Hoffnung. Was in den Kräuterbüchern fehlt, haben die Märchenbücher auf jeden Fall aufgeholt. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Legenden und Märchen über das Schneeglöckchen. Ein anderes deutsches Märchen erklärt zum Beispiel, wie der Schnee seine Farbe bekommen hat. Als Gott nämlich die Welt und alle Dinge auf ihr erschuf, gab er auch allen Dingen ihre Form und ihre Farbe. Die Sonne wurde leuchtend gelb, der Himmel erhielt ein kühles Blau, die Erde wählte alle Brauntöne und die Blumen durften von allen Farben etwas nehmen. So ging es weiter, bis zuletzt der Schnee übrig blieb. Gott sagte, du darfst dir deine Farbe selber aussuchen. Der Schnee war anfangs noch sehr eitel und wollte die schönsten, buntesten Kleider haben. Doch alle Farben schienen schon vergeben. Da fragte er das Gras, ob er ihm ein wenig von seinem Grün leihen könnte. Aber das Gras lehnte ab. Er ging zur Rose und zum Veilchen, aber auch hier wollte keiner sein farbiges Kleid mit dem Schnee teilen. Nachdem er nun fast alle Dinger gefragt hatte und immer noch keine Farbe sein eigen nennen konnte, setzte er sich traurig auf ein Fleckchen Wiese nahe dem Waldesrand. Dort entdeckte er ein kleines, fast unscheinbares weißes Blümchen. Der Schnee sammelte all seinen Mut zusammen und fragte diesmal demütiger. »Bitte, liebes Blümchen, würdest du mir etwas von deinem schönen weißen Mäntelchen geben, damit ich auch eine Farbe tragen kann?« Das Blümchen, so wie wir es bereits kennengelernt haben, erbarmte sich und half dem Schnee. »Wenn dir mein Mäntelchen gefällt, so will ich es mit dir teilen.« Der Schnee nahm zutiefst dankbar an. Und seitdem ist der Schnee weiß. Dem Blümchen gab er, dank der neuen Verbindung, den Namen Schneeblume und versprach, dass er ihm alleine niemals Schaden zufügen würde. Im nächsten Frühjahr dann weckte die leuchtend gelbe Sonne mit ihrer warmen Umarmung nach und nach alle schlafenden Blümchen auf, darunter auch die Schneeblume. Es drängte sich durch die kalte und noch harte Erde und streckte seine Blütenköpfchen aus dem Schnee heraus. Seine glöckchenartigen Blüten leuchteten so hell und so schön im Sonnenschein zwischen dem Schnee, dass der Frühling es auf den Namen Frühlingsglöckchen taufte. Da widersprach der Schnee. Im Schnee des Winters, es ist gewachsen. Es hat mir sein Mäntelchen geliehen und so soll es auch meinen Namen tragen. Doch das Schneeglöckchen fand die Streitereien gar nicht gut und so einigten sich alle drei, dass jeder von beiden ihm einen Teil seines Namens geben durfte. Und so hieß es seither nun Schneeglöckchen. Ein rumänisches Märchen erzählt sogar, dass Winter und Frühling schwer gekämpft haben. Der Frühling wollte die vom Eis gefangenen Blumen befreien und verletzte sich dabei an einem Eiszapfen. Aus dem Blut, was auf die Erde fiel, entstand dann das erste Schneeglöckchen, was seitdem der Triumph des Frühlings über dem Winter symbolisiert. Das Schneeglöckchen ist also gar nicht so zart und unscheinbar, wie man vielleicht denken könnte, wenn man es noch nicht gut kennt. Es ist ein frostresistentes Biochemiewunder, in dem wahrscheinlich noch viele weitere Wunder stecken, die wir aber noch nicht erforscht haben. Was mich jetzt noch interessieren würde, was hat dich denn am meisten am Schneeglöckchen beeindruckt? Schreib's mir gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Hey, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier doch gerne unseren Podcast und empfehle ihn auch gerne weiter an Freunde, Familie oder alle, die sich wieder mehr mit der Natur verbinden möchten. Lass uns gemeinsam wachsen und Wissen lebendig werden lassen. Melde dich gerne auch für unseren Newsletter an. Dort findest du regelmäßig neue Impulse, Angebote und Hinweise auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel unsere Kräuterwanderung durch den Jahreskreis, Workshops oder auch unsere Eco-Retreats. Alle Inhalte dieser Folge kannst du auch gerne nochmal in Ruhe auf unserem Blog nachlesen und wenn du unsere Reise weiter begleiten möchtest, dann folge uns auch gerne auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Alle Links und zusätzliche Infos findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao.